Ich hoffe, Sie haben sich alle gut erholen können über die Mittagspause hinweg. Und es sitzen jetzt auch alle richtig, die Zugempfindlichen möglichst am Fenster und die anderen auf der anderen Seite und die Schwerhörigen möglichst hinten und die anderen vorn. Ich glaube, wir kriegen das im Laufe der Zeit ganz gut hin. Und so, dass jeder die Möglichkeit hat, wirklich so gut es eben geht, zu hören und diese Bibeltage mitzuerleben. Heute Vormittag hat Dr. Soltau den schwungvollen Einstieg gemacht, gewissermaßen uns den Weg schon gebahnt, auf dem wir jetzt weiter marschieren wollen. Johannes 7 und Johannes 8 stehen auf unserem Programm. Und ich werde mich bemühen. Also wir werden sehen, wie wir das hinkriegen. Sie müssen einfach zwischendurch nochmal sonst sich einfach bemerkbar machen. Im Endeffekt bleibt dann doch nur, sich nach vorne zu setzen. Das war das Stichwort. Also geben Sie einfach, ja, hier vorne sind noch zwei Plätze frei. Geben Sie einfach Zeichen, wenn ich lauter werden soll. Ich denke, dann kriegen wir das mit vereinten Kräften hin. Bis jetzt haben wir das eigentlich immer ohne geschafft. Und deswegen haben wir hier kein Mikrofon aufgebaut. Das könnte man höchstens für heute Abend nochmal überlegen. Aber ich glaube, so wie die Rückmeldungen waren, dass Sie alle den Dr. Soltau gut verstanden haben. Oh ja, das ist gut zu wissen. Also, wir werden das entsprechend berücksichtigen. Aber jetzt einfach die Bitte, melden Sie sich, wenn Sie irgendwo schlecht hören, dass wir uns dann entsprechend drauf einstellen können. Man erzählt von König Friedrich II., ist im 13. Jahrhundert bekanntlich, dass er ein Experiment hätte machen wollen, nämlich herauszufinden, welche Sprache spricht ein Kind, mit dem nie gesprochen wurde. Mit dem nie geredet wurde, das keine Zuwendung erhalten hat, das sich völlig selbst überlassen blieb. Die Hebammen mussten die Babys stillen, baden, kleiden, aber sie durften kein Wort mit ihnen sprechen. Und sie durften ihnen keine persönliche Zuwendung schenken und keine liebevolle Beziehung zu ihnen aufbauen. Das Ergebnis war deprimierend. Alle Kinder starben. So wird erzählt. Im Prinzip gilt das für Erwachsene genauso. Wenn Beziehungen zerbrechen oder beschädigt werden, dann kann das Menschen zerstören. Und Einsamkeit ist wohl in unserer Gesellschaft eine der schlimmsten Krankheiten und verbreitetsten Krankheiten überhaupt. Weil die Beziehungen nicht mehr stimmen. Was für uns Menschen untereinander gilt, das gilt erst recht in unserem Verhältnis gegenüber dem lebendigen Gott. Wenn keine Beziehung besteht oder wenn die Beziehung zu Gott gestört ist, dann leidet der Mensch schweren Schaden. Dann scheitert er, früher oder später. Und wir haben heute Morgen gesehen in der Darstellung von Bruder Soltau, dass der Glaube eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist. Und wir haben diese eindrucksvolle Schilderung bekommen. Dankeschön, jetzt erbarmt sich auch jemand mit Tempotaschentüchern. Es wird hier doch jetzt etwas heiß mit 200 Leuten, das ist wunderbar. Dafür schwitze ich gerne. Herzlichen Dank. Dann bitte wir. Dankeschön, das ist sehr freundlich. Zumindest kann ich es schon mal aufmachen. Danke. Also, herzlichen Dank. Nun kann ich es schon mal öffnen. Jetzt sind Sie alle wieder wach. Also, wir haben gesehen. Der Glaube ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und persönliche Beziehungen leben davon, dass man sich immer besser kennenlernt, dass man zusammenwächst, dass man in einem lebendigen Verhältnis und Austausch steht, dass man sich Zeit nimmt, aufeinander zu achten und zu hören. genau zu wissen, wer ist der andere, mit dem ich in dieser Beziehung stehe. Und genau darum geht es auch beim Studium des Johannesevangeliums. Dass wir uns die Zeit nehmen, Jesus Christus zu studieren und ihn besser kennenzulernen. Martin Luther hat das Johannesevangelium als das eine zarte, rechte Hauptevangelium bezeichnet. Und damit wollte er nicht die anderen Evangelien abwerten. Aber ich denke, er wollte sagen, hier kommen wir Jesus Christus am nächsten. Hier lernen wir ihn am ausführlichsten kennen. Und es ist ein großes Vorrecht, dieses Evangelium gemeinsam zu studieren. An dieser Stelle möchte ich einige grundlegende Beobachtungen in Erinnerung rufen zum Johannesevangelium, die wir im letzten Frühjahr schon ausführlicher gezeigt hatten. Sie können die nochmal genauer nachhören in dem ersten Vortrag, den Sie ja über unsere Homepage finden, www.bibeltage.de, oder auch über andere Möglichkeiten, das sich herunterzuladen, das anzuhören. Ich will das jetzt nur noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, damit wir die Basisinformationen dazu haben. In der christlichen Kunst hat man ja für die vier Evangelisten immer wieder bestimmte Symbole verwendet, die teilweise die Kanzeln schmückten. Und die bekanntesten Symbole sind wohl die aus dem Propheten Hesekiel, Hesekiel 1, aus dieser Vision. Und die Kirchenväter Hieronymus und Gregor der Große haben das dann auf die vier Evangelisten übertragen. Und da hat Johannes den Adler abbekommen. Das Johannesevangelium trägt den Adler. Majestätisch. Und dieses majestätische Moment zieht sich auch durch das Johannesevangelium hindurch. Johannes zeigt besonders die göttliche Seite der Person Jesu, ohne sein Menschsein irgendwie zu unterschlagen. Der Adler hat die weiteste Perspektive. Das Johannesevangelium hat die größte Übersicht, die größte Perspektive. Und das als erste Vorbemerkung. Man kann sagen, das Johannesevangelium versteht sich als Ergänzung und Vertiefung der anderen Evangelien. Es ist am spätesten geschrieben worden. Wir haben da eine Information eines Schülers des Johannes, nämlich Polycarp, der von 70 bis 156 lebte. Und Polycarp sagt, dass Johannes dieses Evangelium im vorgerückten Alter in Ephesus geschrieben hat. Zu einem Zeitpunkt, als Trajan Kaiser war. Trajan war Kaiser zwischen 98 und 117 nach Christus. Also, Johannes schreibt später. Und so kann er die anderen ergänzen unter Zugrundelegung der anderen Evangelien. Kann er nun besonders die göttliche Perspektive Jesu herausarbeiten, ohne dabei sein Menschsein zu unterschlagen. Und wir werden sehen, dass bei dieser Vorgehensweise gerade auch die historischen Fragen sehr, sehr ernst genommen werden, weil wir nämlich über Johannes Zusatzinformationen erhalten, die wir bei den anderen Evangelisten so noch nicht bekommen. Er berichtet manche Ereignisse, manche Begegnungen, die die anderen nicht haben und nicht berichten, weil das nicht ihre Aufgabe war. Und vieles können wir auch von der Chronologie, von der Zuordnung her erst verstehen, wenn wir das Johannesevangelium hinzuziehen. Also beispielsweise, dass Jesus mindestens dreimal in Galiläa gewesen ist, drei Reisen, drei Passafeste in Jerusalem aber besucht hat. Dass es eine Anfangszeit gab, wo Jesus und Johannes der Täufer parallel zueinander wirkten. All das erfahren wir erst durch das Johannesevangelium und können dann auch die synoptischen Evangelien, also die anderen drei, die uns gewissermaßen eine Zusammenschau bieten, weil sie im Wesentlichen auf die gleichen Ereignisse blicken, können diese Synoptiker besser verstehen. Also, niemand war besser geeignet als der Augenzeuge Johannes dafür. Zweite Vorbemerkung, das Johannesevangelium, sagte ich schon, ist das Werk eines Augenzeugen und Apostels. 50 Jahre nachdem er selbst die wichtigsten Stationen mit Jesus zusammen erlebt hat, schreibt er. Das wird immer wieder betont von Polycarp, auch von Clemens von Alexandria und von anderen Quellen, dass dieses Evangelium wirklich zurückgeht auf Johannes, den Apostel. Und das Evangelium selbst unterstützt diesen Befund durch ein beredtes Schweigen. Es ist nämlich das einzige Evangelium, oh vielen Dank, hervorragend, jetzt hören wir, vielen Dank Frau Trumm, das ist wunderbar. Jetzt hören wir besser. Ich denke, Sie vernehmen mich alle ganz gut so. Das Evangelium selbst unterstützt diesen Befund durch ein sehr beredtes Schweigen, nämlich nur in diesem Evangelium wird der Name Johannes nie genannt. suchen Sie mal den Namen Johannes des Apostels im Johannesevangelium. Sie werden ihn nicht finden. Sie finden nur Johannes den Täufer. Und bei dem reicht es dann, ihn Johannes zu nennen. Im Endeffekt ist es also überhaupt nicht schwierig, sich vorzustellen, wie der erfahrene Apostel Johannes sein Evangelium zu Papier bringt. Er kann sich auf die ihm wahrscheinlich vorliegenden Evangelien seiner Apostelkollegen stützen. Er hat wahrscheinlich eigene Aufzeichnungen, die er mit einbringen kann. Und er weiß sich natürlich geleitet durch den Heiligen Geist. Das ist die zweite Vorbemerkung, das Werk eines Augenzeugen und Apostel. Und dann eine dritte Vorbemerkung. Das Johannesevangelium verfolgt eine ganz klar definierte Absicht. Die hat Johannes in Kapitel 20, Vers 31 zusammengefasst, wo er sagt, es werden noch viele andere Dinge über Jesus zu berichten und aufzuschreiben. Diese Dinge aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in ihm. Also eine ganz klar evangelistische Zielsetzung ist hier beschrieben. Die Berichte über Jesus sollen zum Glauben an ihn als den Sohn Gottes führen und dadurch aber auch eine glaubensstärkende Funktion, nämlich für die Christen, dass sie umso gewisser werden im Hinblick darauf, wer Jesus Christus wirklich ist. Der Neutestamentler Don Carson hat das Johannesevangelium folgendermaßen liebevoll beschrieben. Er hat gesagt, Johannes lässt uns schon ein wenig mehr von der geöffneten Blüte erkennen. Also für unsere Freunde aus Amerika, John let us see a little more of the opening flower. Ein wunderschönes Bild. Er sagt, Johannes lässt uns schon ein wenig mehr in diesen Blütenkelch hineinschauen. Und darum wollen wir den Herrn bitten, dass er uns dabei hilft, auch in diesen Bibeltagen wirklich intensiv in diese Blüte hineinzuschauen. Heute Morgen hat Dr. Soltau schon damit begonnen, uns an diese Blüte heranzuführen. Und dabei haben wir schon gesehen, wie die Luft um Jesus herum langsam, ja, wir würden sagen, dünner wird. Es wird eng. Es wird gefährlich. Nachdem Johannes bis Kapitel 4 die öffentliche Selbstvorstellung des Sohnes Gottes präsentiert hat, wird eigentlich ab Kapitel 5, das haben wir vor einem halben Jahr schon gesehen, deutlich, wie der Widerstand gegen Jesus sich immer mehr zusammenzieht. Und ich habe Ihnen als Gesamtüberblick auf der Rückseite Ihres Zettels, also dieses wunderschönen orangen Papiers, nochmal versucht, einen Gesamtüberblick über den Aufbau des Johannesevangeliums mitzugeben. Überhaupt bitte ich Sie, verstehen Sie diese Bibeltage als eine Anleitung und Ermutigung zum Selbststudium. Es ist absolut unmöglich für uns, innerhalb eines Vortrags heute Morgen 71 Verse und jetzt heute Nachmittag sind es sogar 111 Verse. Also so demotiviert man seine Zuhörer schon am Anfang, auszulegen, das ist absolut unmöglich. Aber was wir uns vorgenommen haben, Bruder Soltau und ich, ist, dass wir versuchen, Ihnen zu helfen, den großen Zusammenhang zu verstehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir mal ganze Kapitel behandeln, dass Sie den großen Zusammenhang sehen, dass Sie die Linienführungen erkennen und dass Sie dadurch ermutigt werden, selber das Evangelium weiter zu studieren. Das ist das Ziel. Und Sie haben auf alle Fälle die Möglichkeit, auch in den Fragerunden, dort, wo wir einzelne Verse nur streifen konnten in unserer Darstellung, nachzufragen. Zu sagen, erklär doch bitte mal Vers 40c nochmal genauer. Das können Sie gerne machen. Also wir haben schon uns bemüht, möglichst den ganzen Text zu verstehen, als wir ihn vorbereitet haben. Und von daher, wenn Sie bestimmte einzelne Kleinzusammenhänge gerne genauer verstehen wollen, dann tun Sie das kund und wir werden versuchen, in den Aussprachen, so gut es geht, darauf dann auch zu sprechen zu kommen. Also hier haben Sie den Überblick und Sie sehen an diesem Aufriss des Johannesevangeliums, dass die Widerstände gegen Christus eigentlich ab Kapitel 5 beginnen und dann die Schilderung dieser Widerstände sich durchzieht bis einschließlich Kapitel 12. In diesem Bereich befinden wir uns jetzt. Heute Morgen haben wir gesehen, dass trotz der Speisung der 5000 und trotz des spektakulären Seewandels sich am Ende doch viele, die anfänglich begeistert gewesen waren, von Jesus Christus wieder abwenden. Und die Kapitel 7 bis 8 machen jetzt eine Steigerung deutlich. Sie zeigen, wie sich dieser Widerstand zunehmend ausbaut, beinahe schon eskaliert, John MacArthur sagt in seinem Kommentar, nach den ersten Ressentiments entwickelt sich jetzt ein Inferno des Hasses. An Inferno of Hatred. Und das sehen Sie schon an der Klammer unseres Textes. Kapitel 7, 1 beginnt mit dieser Betonung. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Damit beginnt unser Textabschnitt. Und schauen Sie mal, wie er endet. In Kapitel 8, Vers 59, da heißt es dann, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Also von der Ablehnung zum Mordversuch. Auch so könnte man diesen biblischen Zusammenhang überschreiben. Das ist die Situation. Und Jesus nimmt diese Konfrontation ausdrücklich an. Jesus beschwichtigt nichts, sondern Jesus stellt sich face to face direkt in der Konfrontation der Debatte um seine Person. Das macht die Dynamik, das macht die Spannung dieser beiden Kapitel aus. Jesus beschwichtigt nichts. Jesus wiegelt nicht ab. Jesus ist sehr ruhig. Ich meine, wir haben natürlich keinen Originalton, wie seine Stimme geklungen hat, aber die Art und Weise, wie Johannes diese Gespräche schildert, machen deutlich, dass Jesus sehr ruhig ist, dass er wirklich fast auf jedes Argument der Gegner, und sei es noch so gemein, irgendwie eingeht, aber dass er doch kein Wort schuldig bleibt, dass er sehr, sehr genau mit ihnen diskutiert. Das werden wir noch sehen. Und darum ist dieses Ganze sehr lebendig, auch wenn kaum Aktionen berichtet werden in diesen beiden Kapiteln. Überschrift, der Skandal am Laubhüttenfest. Und es geht los mit den Versen 1 bis 13. Die habe ich genannt im Vorfeld des Laubhüttenfestes. Sie haben also ganz oben auf dem Zettel die Gesamtübersicht. Teil A im Vorfeld des Laubhüttenfestes, Kapitel 7, 1 bis 13. Dann Teil B, Diskussionen auf dem Laubhüttenfest. Jesus irritiert das Volk. Und dann Teil C, Eklat auf dem Laubhüttenfest. Jesus attackiert die Führer. So baut sich das auf. Und dann haben wir eingeschoben zwischen B und C diesen Exkurs, diesen kleinen Abschnitt, Jesus zwischen den Sündern. Dieses spezielle Gespräch mit der einen Ehebrecherin. Also, steigen wir ein in den Teil A im Vorfeld des Laubhüttenfestes. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Da sprachen seine Brüder zu ihm, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Zunächst mal wird uns hier gezeigt, erstens das Abwarten Jesu. Das Abwarten Jesu, das ist unser erster Punkt. Ich habe den Text also einmal aufgeteilt in diese drei grundlegenden Abschnitte mit den großen Buchstaben. Und dann habe ich ihn nochmal unterteilt im Hinblick auf das Verhalten Jesu und auf die Aussagen Jesu. Und da zählen wir durch von Punkt 1 bis Punkt 6. Erstens also jetzt das Abwarten Jesu. Dort in Galiläa war offensichtlich noch mehr Sicherheit für ihn möglich. Hier im Norden befindet er sich zu der Zeit als in Jerusalem. Die Juden, von denen Johannes hier spricht, das sind im Johannesevangelium in der Regel die Führer, die theologischen Führer des Judentums. Also nicht die Volksmenge immer, sondern in der Regel die Führer des Judentums. Und Sie können das sehr schön sehen an dieser Gegenüberstellung von Vers 11 und Vers 12. Da ist erst von den Juden die Rede, von den Führern. Die sagten, wo ist der? Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Also wenn bei Johannes die Juden steht, ist das in den allermeisten Fällen die theologische jüdische Führungsschicht. Das können wir uns merken. Und Jesus weiß, dass er sterben wird, aber noch ist seine Zeit nicht gekommen. Und er bekommt diesen Widerstand nicht nur von der jüdischen Führung, sondern auch innerhalb der eigenen Familie. Das sehen wir hier in den Versen 2 bis 4. Sie drängen Jesus doch endlich mit ihnen zusammen zum Laubhüttenfest nach Jerusalem aufzubrechen. Das Laubhüttenfest ist gerade jetzt so in dieser Zeit, Ende September, Anfang Oktober, je nachdem, wie es fällt. Und man fragt sich, warum? Warum soll Jesus unbedingt mitkommen? Was haben sie davon? hier schon diese seltsame Begründung, also wenn du wirklich öffentlich anerkannt werden willst, dann musst du jetzt mitgehen. Jetzt zeig dich mal, wenn du schon behauptest, dass du der Messias bist, dann lass jetzt das auch mal öffentlich erkennbar werden und überzeug die Leute. Und Johannes fügt gleich hinzu, auch seine Brüder, also seine Halbbrüder, glaubten nicht. Und das zieht sich durch das gesamte Johannesevangelium, aber auch durch die anderen Evangelien hindurch. Dass Jesu eigene Halbbrüder nicht glauben, dass er der Messias sei. In Matthäus 13,55 sind vier Namen genannt, Jakobus, Joses, Simon und Judas. Bis zur Kreuzigung verhalten sie sich völlig ablehnend. Erst mit der Auferstehung erfolgt der Umschwung. Jakobus hat sich wahrscheinlich als erster bekehrt, 1. Korinther 15, Vers 7, weil er dem auferstandenen Christus begegnete. Jakobus wird sogar ein Führer der ersten christlichen Gemeinde. Er zählt zu den Säulen der Jerusalemer Urgemeinde und er wird zu einem der ersten christlichen Märtyrer 62 nach Christus. So der Weg des Jakobus. Und auch Judas. Judas hat sich bekehrt zu seinem Halbbruder. Von ihm haben wir den Brief im Neuen Testament, ziemlich weit am Ende, diesen kleinen Judasbrief. Also die Brüder Jesu sind überzeugt worden durch die Auferstehung, aber noch ist es nicht so weit. Noch stehen sie ihm sehr skeptisch gegenüber. Und jetzt ist die Frage, warum wollen sie, dass er unbedingt öffentlich auftritt? Vielleicht sind es politische Absichten, vielleicht haben sie so diese Hoffnung der Zeloten, wenn jetzt er auftritt, provoziert er die Römer, dann gibt's den Konflikt und dann können wir vielleicht einen Bürgeraufstand machen. Vielleicht haben sie auch die Hoffnung, dass Jesus auftritt und völlig scheitert und dass dann seine Karriere wirklich endlich beendet ist und die Familie Ruhe hat mit diesem peinlichen Jesus, der als Messias auftritt und sozusagen immer wieder die ganze Familie indirekt in die Öffentlichkeit mit reinzieht und sie kriegen teilweise vielleicht die Prügel mit ab, die eigentlich Jesus gelten. Vielleicht hoffen sie einfach, dass Jesus scheitert, möglichst schnell, je eher, umso besser. Oder sie sagen, wir gehen nach Jerusalem und nun wollen wir mal testen, wenn es klappt. Gewinnt er vielleicht ein besseres Image und dann kommen wir auch als seine Familie leichter mit dieser Situation klar. Und jetzt soll Jesus sich gefälligst zu diesem Messias-Anspruch stellen, aber Vers 6, Jesus lässt sich nicht drängen. Das ist auffällig. Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Jesus war immer im Zeitraster seines Vaters. Er hat sich führen lassen von seinem Vater im Himmel, zu dem er in einer völlig innigen Beziehung lebte. Wir haben das heute Vormittag auch schon angedeutet gefunden. Christus lebt in enger Beziehung mit dem Vater. Und er sagt zu seinen Brüdern dann, eure Zeit ist immer. Nach dem Motto, ihr macht euch eure Zeitpläne selbst. Ihr macht, was ihr wollt. Ihr fragt nicht nach dem Plan Gottes. Eure Zeit ist immer. Aber meine Zeit wird bestimmt vom Vater. Und dann fügt er gewissermaßen hinzu, ihr habt auch keine Ahnung von der Not, in der ich mich befinde, von dem Druck, den ich ausgesetzt bin. Denn ihr habt euch arrangiert mit dem System dieser Welt. Vers 7. Die Welt kann euch nicht hassen. Ja, ihr seid so stromlinienförmig, dass ihr nirgendwo mehr Anstoß erregt. Aber mich hasst sie. Denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Das heißt, ich überführe sie von ihrer Schuld. Ich bezeuge ihnen den Anspruch des lebendigen Gottes. Und ich sage ihnen, dass sie Sünder sind. Und deswegen müssen sie mich ablehnen. Jesus wird von der Welt gehasst, weil sie sich provoziert fühlt durch seine Diagnose ihres Zustandes. Und so haben wir das ja schon in Johannes 3 gesehen, Vers 19 bis 20, dass die Finsternis nicht ertragen kann, wenn sie mit dem Licht von Gottes Wahrheit konfrontiert wird. Und so wie es Jesus geht, so geht es auch den Jüngern Jesu, so geht es auch seinen Nachfolgern. Er hat das in Johannes 15, 18 bis 19 gesagt. Wundert euch nicht, wenn euch die Welt auch hasst. Wenn ihr wirklich mir folgt und zu mir gehört, dann könnt ihr auch nicht einfach stromlinienförmig euch überall anpassen. Und Jesus sagt, dass die Welt seine Leute hassen muss. Nicht, weil wir uns taktlos verhalten. Das dürfen wir nicht missverstehen. Als Christen dürfen wir nicht einfach sozusagen die Ellenbogen ausfahren und uns so unmöglich benehmen, dass die Leute uns schon deswegen alle komisch finden. Paulus hat extra gesagt, an die Ältesten gerichtet, 1. Timotheus 3, dass sie einen guten Ruf gegenüber der Welt haben sollen. Sie sollen also seriös sein. Sie sollen sich ordentlich verhalten. Sie sollen nicht mutwillig die Leute vor den Kopf stoßen. Aber wenn wir der Wahrheit Gottes treu werden und treu bleiben und sie treu bezeugen, dann wird es automatisch so sein, dass wir an vielen Stellen einfach widersprechen müssen. Dass wir an vielen Stellen Sünde aufdecken müssen, die normale Weltmenschen, Jesus sagt ja, hier ist die Welt, nicht stört. Und dann können wir es gar nicht vermeiden, dass wir uns aus inhaltlichen Gründen und nicht, weil wir uns so taktlos benehmen, sondern aus inhaltlichen Gründen unbeliebt machen. Und nun haben Sie gesehen, in diesen wenigen Versen schon drei Gruppen, die gegen Jesus stehen. Die Führung der Juden, die leiblichen Brüder, die zumindest ein gespaltenes Verhältnis zu ihm haben, und die Welt. Und noch sucht Jesus nicht die öffentliche Auseinandersetzung, die ihm blühen wird bei seinem Auftritt in Jerusalem. Das weiß er, dass das kommt. Das sucht er noch nicht. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit hier zwischen Vers 9 und Vers 10 liegt. Jesus wartet offensichtlich auf den Marschbefehl des Vaters. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann kommt sie. Und dann geht er. Und wir lesen hier in Vers 10, als aber seine Brüder hinaufgegangen war zum Fest, da, wir wissen nicht nach wie vielen Tagen, ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich, das heißt inkognito. Wie ein ganz normaler, schlichter Pilger, ohne triumphalen Einzug. Der triumphale Einzug kommt dann erst in Johannes 12. Und während Jesus nach Jerusalem kommt, Vers 11, wird er dort schon erwartet. Möglicherweise mit ganz unterschiedlichen Motiven. Die einen suchen die Sensation. Die anderen haben Hoffnung, dass er vielleicht an ihrer Not etwas ändern könnte. So viele hatte er schon geheilt. Wieder andere warten vielleicht nur darauf, ihn schnappen und endlich verhaften zu können. Also Jesus wird erwartet. Er ist sozusagen der heimliche Hauptgast an diesem Laubhüttenfest. Und schauen Sie mal, wie die Stimmung sich dann zuspitzt. Es gab ein großes Gemurmel, heißt es hier in Vers 12. Einige sprachen, er ist gut. Andere aber sprachen, nein, er verführt das Volk. Und dann dieser Zusatz, niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Also, das kennen wir doch auch, dass man über bestimmte Themen einfach nicht offen reden darf, aus Furcht vor der Presse. Ja, eine öffentliche, sachliche Diskussion über Jesus verstößt zu diesem Zeitpunkt schon gegen die Political Correctness. Es ist schon nicht mehr möglich. Wir kennen dieses Gefühl, manche Themen sollten besser öffentlich nicht angesprochen werden, sagt die Mehrheitsmeinung. Und der Leser ahnt schon, Jesus geht jetzt in die Höhle des Löwen. Es muss nur noch ein bestimmtes Wort fallen, es muss nur noch eine bestimmte Diskussion ausgelöst werden, dann wird wie ein Streichholz in das Stroh fallen und es wird alles lichterloh brennen. Das ist die Situation. Und als das Fest dann schon voll im Gang ist, kommt Jesus in Jerusalem an. Er betritt die Stadt zunächst, ohne Aufsehen zu erregen, aber dann beschränkt er sich nicht mehr auf die Rolle des Zuschauers, sondern es folgt sein erster Auftritt im Tempel. Und das ist unser Teil B, Diskussionen auf dem Laubhüttenfest, Jesu Autorität irritiert das Volk. Wir wissen nicht, wie groß seine Zuhörerschaft am Anfang war. Hier in Vers 14 geht das los. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er die noch nicht gelernt hat? Also Jesus legt in überzeugender Weise das Alte Testament aus und er markiert dort eine Kompetenz, die Leute verwundert, zumindest die ihn bis dahin noch nicht gehört hatten, weil er ja schließlich kein ausgebildeter Rabbi ist. Der Zeitpunkt wird ganz klar gesagt, wann das ist, mitten im Fest. Also das Laubhüttenfest dauerte 7 Tage, also befinden wir uns hier etwa an Tag 3 oder Tag 4 dieses Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest, müssen Sie wissen, ganz kurz zur Erläuterung, war eines der großen Wallfahrtsfeste. Da mussten alle jüdischen Männer in Jerusalem erscheinen. Josephus, der Geschichtsschreiber, sagt sogar, dass es eines der besonders wichtigen, das höchste Fest der Juden war. Sie finden die Beschreibung dazu in 3. Mose 23, Abvers 34. Jetzt haben wir so einen kleinen Interessenkonflikt. Wir wollen einerseits atmen können und andererseits Ruhe haben zum Zuhören. Irgendwie kriegen wir das wieder hin. Ja, lassen Sie sich also nicht irritieren, seien Sie dankbar für jeden Luftzug, der Sie irgendwo streift und sehen Sie zu, dass Sie einfach durchhalten. Gut, also Laubhüttenfest, 3. Mose 23, Abvers 34, können Sie ausführlich nachlesen. Im Herbst, also September, Oktober, da wurden die Ernte der Trauben und der Oliven gefeiert. Und das Besondere daran war, dass die Leute in den sogenannten Sukkot lebten. Das waren Hütten, die man aus Zweigen errichtet hatte. Ja? In der Stadt haben die Leute auf ihren Flachdächern in der Regel solche Hütten sich gebastelt und haben darin gelebt in diesen 7 Tagen. Auf dem Land war das etwas einfacher. Und dieses Laubhüttenfest hatte eigentlich eine dreifache Bedeutung. Es war einmal eine Art Erntedankfest. Man erinnerte sich zum anderen an die Befreiung aus Ägypten, weil dort die Israeliten auch in Hütten gecampt hatten. Und es war der Ausblick auf die Zukunft, die messianische Zeit. In Sacharja 14, Vers 16 steht, wenn der Messias kommt, dann werden auch die Heiden in Jerusalem in Laubhütten das Fest feiern. Es war also gleichzeitig der Ausblick in die messianische Zukunft. So, und jetzt sehen wir zweitens der Anspruch Jesu. Jesus markiert dort seinen Anspruch. Vers 15. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen? Und dann kommen die Kernsätze dieses Abschnittes, 14 bis 24, nämlich in Vers 16. Und da sagt Jesus, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Das ist der Anspruch. Und das ist die Kernthese. Jesus sagt, ich offenbare Gottes tatsächlichen Willen. Gottes authentische Offenbarung, würde man theologisch sagen. Die bringe ich. Ich bin von Gott direkt inspiriert. Was Jesus sagt, sagt Gott. Ich bin von Gott gesandt. Das wird er dann immer wieder sagen. Dieses Ich bin von Gott gesandt. Achten Sie mal drauf, wie häufig das in Kapitel 7 und in Kapitel 8 vorkommt. Also, im Unterschied zu den Rabbinern, die sich auf bestimmte Traditionen beriefen und auf Kollegen und theologische Schulen, sagt Jesus, und das ist sein Anspruch, ich bin direkt von Gott gesandt. Ich rede Gottes Wort. Ich bin Gott. Und das war der Dauerstreit Jesu mit den Theologen seiner Zeit. Wer redet Menschenwort und wer redet Gottes Wort? Und Jesus hat immer gesagt, ich komme direkt von Gott. Und Jesus hat darauf hingewiesen, dass auch das Alte Testament schon ausdrücklich von ihm geredet habe. Das können Sie nachlesen in Johannes 5, Vers 39 und Johannes 5, Vers 46, wo Jesus sagt, die Heilige Schrift, eure eigene Heilige Schrift redet schon von mir. Mose hat von mir schon geschrieben. Ich bin angekündigt durch Gottes Wort und ich sage Gottes Wort, weil ich von Gott komme. Das ist der Anspruch, den Jesus hier markiert. Und wie kann man das rauskriegen? Wie kann man Gewissheit darüber finden? Jesus sagt das in Vers 17. Wie kann jemand mit Sicherheit herauskriegen, ob Jesus die Wahrheit sagt oder nicht? Das ist die Frage. Und dann führt Jesus aus, Vers 17, wenn jemand dessen, also Gottes Willen, tun will, der wird inne werden, also der wird merken, ob diese Lehre wirklich von Gott ist oder ob ich nur von mir selbst ausrede. Also Jesus sagt, wenn du Gewissheit drüber bekommen willst, ob ich wirklich die Wahrheit sage, dann kannst du das nicht aus einer kritischen Zuschauerperspektive heraus entscheiden, sondern dann gibt es nur einen Weg. Du musst bereit sein, Gott zu gehorchen. Du musst bereit sein, den Willen Gottes zu tun. Auch den Willen Gottes, wie er dir im Alten Testament begegnet. Und Jesus weiß, wer das Gesetz Gottes im Alten Testament wirklich ernst nimmt, der wird seine Schuld erkennen. Und der wird begreifen, dass er einen Retter braucht. Der wird begreifen, warum Jesus kommen musste, wenn er erstmal erkennt, dass er für Gott hoffnungslos mit seiner Schuld dasteht. Und deswegen sagt Jesus, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, der wird zu der Erkenntnis kommen, zu der festen Überzeugung, dass ich nicht irgendetwas hier präsentiere, was meine eigene Spezialmeinung ist, sondern dass ich der von Gott gesandte Retter bin. Es geht nicht aus der Zuschauerperspektive heraus. Du musst bereit sein, das Risiko des Gottesgehorsams zu wagen, sagt Jesus. Und ich suche nicht meine eigene Ehre, fügt er dann noch hinzu. So, und dann, nachdem er diesen Anspruch so deutlich markiert hat, ich sage Gottes Offenbarung, ich sage Gottes Wort. Und da gibt's nichts dran zu deuteln. Da gibt's nur Hopp oder Top. Entweder es ist die Wahrheit oder es ist die schlimmste Lüge, die man sich denken kann. Da kommt es dann zu einer Diskussion über das Verhältnis der Juden zum Alten Testament und zu Jesus. Schauen Sie, die werfen ihm vor, dass er gegen Gottes Willen verstößt. Das Stichwort ist Gehorsam, Vers 19, und da sagt Jesus ganz direkt, hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben und niemand unter euch tut das Gesetz. Also Jesus sagt, ihr werft mir vor, ich sei ungehorsam, aber ihr haltet euch erstmal selbst nicht an Gottes Gesetz. Ihr sündigt an vielen Stellen. Und im Alten Testament sieht man, dass das den Menschen auch bewusst ist, dass sie sündigen. Lesen Sie zum Beispiel mal Psalm 53, da heißt es, sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben. Da ist keiner da, der Gutes tut, auch nicht einer. Das steht schon im Psalm 53. Und das haben viele Juden, die das Alte Testament ernst nehmen, gewusst. Oder in der Qumran-Gemeinschaft, da gibt es auch Texte, die deutlich machen, diese Qumran-Leute, die wussten eigentlich um Sünde. Da heißt es in einem Qumran-Text, meine Sünden, meine Übertretung, meine Verfehlung samt der Verdorbenheit meines Herzens. Also vielen war das eigentlich bewusst. Allerdings, viele der populären Rabbiner, die haben die Sünde für nicht ganz so schlimm gehalten. Ich würde mal sagen, das war so fast die katholische Position, dass sie gesagt haben, ja, der Mensch ist schon sehr eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, aber wenn er sich genug anstrengt, dann wird Gott ihm gewissermaßen bei dem Rest helfen. Also das, was der Mensch selber nicht schafft, das wird Gott dann noch gewissermaßen dazu beitragen. Der Mensch ist zwar angeknabbert von der Sünde und beschädigt, aber nicht total verdorben und verloren. So haben es viele Rabbiner gelehrt. Und Jesus hat gesagt, ihr haltet euch selbst nicht dran. Und was ist die Reaktion? Sie sagen, du bist besessen. Also das ist sozusagen die einfachste Möglichkeit, um sich das Urteil Jesu vom Leibe zu halten, dass sie sagen, du bist ja dämonisch. Das haben wir so wie überhaupt nicht ernst zu nehmen. Du redest aufgrund eines bösen Geistes. Mit dir sind wir fertig. Und Jesus beweist nun, warum ihr Vorwurf, er habe das Gesetz übertreten, gar nicht zutrifft. Es handelt sich nämlich noch um dieses Ereignis in Kapitel 5, als er am Sabbattag einen geheilt hat. Und darauf kommt Jesus jetzt zu sprechen in Vers 21. Da sagt er, ein einziges Werk habe ich getan und es wundert euch alle. Da meint er diese Heilung am Sabbattag, die ihm zum Vorwurf gemacht haben. Und jetzt sagt Jesus, ja, seht doch mal eure eigene Praxis an. Ihr agiert doch selbst am Sabbat. Und dann bringt er ein Beispiel, mit dem er das absolut sicher beweisen kann. Es ist interessant, wie Jesus hier argumentiert hat. Wir müssen uns jetzt trotz der Hitze einfach ein bisschen die Mühe machen, in die Einzelheiten der Argumentation Jesu einzusteigen. Da sagt er Folgendes. Da sagt er, Mose hat euch doch die Beschneidung gegeben und ihr beschneidet den Menschen auch am Sabbat. Na klar, das haben sie getan. Denn die Beschneidung musste immer wann geschehen? Am 8. Tag nach der Geburt. Wenn also jemand am Sonntag geboren wurde, so wie ich, wenn ich ein Jude gewesen wäre, ich wäre auch an einem Sabbat beschnitten worden. Ich bin Ostersonntag geboren und der nächste Sonntag wäre dann, also wäre ich Sabbat, wäre ich am Samstag geboren, wäre der nächste 8. Tag ein Samstag gewesen, hätte man mich da beschneiden müssen. Also Jesus sagt, ihr selbst müsst doch aufgrund eures Beschneidungsgesetzes häufig am Sabbat Beschneidungen durchführen. Also ihr agiert ja selbst am Sabbat. Was wollt ihr also? Das ist sogar nötig, um das Gesetz nicht zu brechen. Und dann fährt Jesus fort, also, wenn ihr guten Gewissens am Sabbat beschneidet, dann könnt ihr mir doch nicht als Sünde anrechnen, wenn ich am Sabbat den Menschen an seinem ganzen Körper gesund mache. Das ist so ein klassisches Schlussverfahren vom Kleineren zum Größeren. Also wenn schon Beschneidung am Sabbat erlaubt ist, das macht ihr ja selbst, dann kann nicht verboten sein, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund mache. Also ihr könnt mir nicht vorwerfen, dass ich gegen das Alte Testament stehe. Jesus steht auf der Seite des Alten Testaments und nicht seine Gegner. Das will er hier sagen. Und damit untermauert Jesus nochmal diesen Anspruch. Leute, ich stehe auf der Seite von Gottes alter Offenbarung und ich bringe euch Gottes neue Offenbarung. Ich sage euch Gottes Wort. Das ist nicht meine eigene Lehre, sondern es ist die verbindliche Lehre des lebendigen Gottes. So, und dann schildert uns Johannes die ersten Reaktionen in den Versen 25 bis 36. Das können wir jetzt ziemlich schnell machen. Die drehen sich alle um die Frage, wer ist Jesus wirklich? Da gibt es erstmal Verwirrung bei der ersten Gruppe, Verse 25 bis 27. Ja, das sind die Jerusalemer, die hatten die Heilung mitbekommen in Johannes 5. Und die sagen, ja, was ist denn nun? Die lassen ihn ja hier immer noch öffentlich auftreten. Haben unsere Führer vielleicht ihre Meinung geändert? Sollten sich unsere Häuptlinge geirrt haben? Ist Jesus vielleicht doch nicht so schlimm, wie sie gesagt haben? Dann lassen sie ihn deswegen hier noch frei rumlaufen? Also, da ist Verwirrung. Und es zeigt sich übrigens auch, wie willfährig man bereit ist, dem zu folgen, was die religiösen Führer sagen. Das ist auch sehr interessant, was hier zwischen den Zeilen steht. Und dann bringen sie noch so eine seltsame Anfrage gegen Jesus vor. Sie sagen in Vers 27, doch wir wissen, woher dieser ist. Wenn aber der Christus kommen wird, so wird niemand wissen, woher er ist. Das ist ja nun ganz seltsam. Also es gab zu dem Zeitpunkt so eine bestimmte Lehrmeinung im Judentum, die sagte, wenn der Messias kommen würde, würde er so überraschend kommen, dass niemand wisse, woher er eigentlich käme. Das war so eine jüdische Tradition zu der Zeit. Und sie sagten, von Jesus wissen wir, woher er kommt, vom Messias können wir es nicht wissen, also kann er deswegen schon nicht der Messias sein. Das war auch eine ziemlich einfache, platte Argumentation. Und dann stellt Jesus das erstmal klar in Vers 28, und er sagt, ihr kennt mich und ihr wisst, woher ich bin, aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn. Das ist auch schon interessant. Jesus sagt, ihr kennt zwar mich vordergründig, aber ihr kennt nicht wirklich Gott. Das ist natürlich schon starker Tobak. Und Sie sehen, wie die Argumentation, wie die Diskussion sich hier zuspitzt. Und dann kommt natürlich prompt die nächste Reaktion in Vers 30, und das ist offene Feindschaft. Da steht, da suchten sie, ihn zu ergreifen. Aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Das wird immer wieder jetzt vorkommen in diesen Texten, dass plötzlich die Juden versuchen, Jesus irgendwie zu schnappen und seine Habhaft zu wehren. Und immer wieder heißt es aber, seine Stunde war noch nicht gekommen. Es ist, als ob Gott das noch nicht zulässt, als ob es noch nicht geht, noch nicht erlaubt wird. Und dann, die nächste Reaktion ist dann doch so ein erster Glaube. Bei einigen, da steht, viele aus dem Volk glaubten an ihn und sprachen, wenn der Messias kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat. Die sind also einfach bewegt davon, dass Jesus diese unendlich große Anzahl dramatischer, atemberaubender Wunder getan hat. Also wir können uns das gar nicht stark genug vorstellen, wie Jesus in einer bestimmten Phase Wunder tat. Und die messianischen Zeichen, das war sozusagen der Ausweis dessen, dass er der von Gott gesandte Retter war, sozusagen vor den Augen der Leute geschahen, und sie konnten das alle sehen und sie konnten es nicht leugnen. Einige werden dadurch nachdenklich. Ja, und die anderen sehen dadurch erst recht ihre Fälle davon, schwimmen, Vers 32, und fassen den Entschluss, ihn zu verhaften. Und Jesus spricht dann ein Gerichtswort über diese Leute, die ihn ablehnen. Und er sagt ab Vers 33, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch und dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Da spricht er also schon von Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Das ist eine interessante Andeutung. Dr. Solter hat es ja heute Morgen auch schon gesagt, dass Jesus in manchen Situationen die Dinge ausspricht, und gleichzeitig in einer Weise ausspricht, dass er sie noch verhüllt. Und so ist es auch hier. Jesus sagt, der Wahrhaftige, der mich gesandt hat, zu dem werde ich gehen. Ihr werdet aber nicht dahin kommen. Ihr werdet mich suchen. Und da fragen sie erst mal nach. Sie sind noch ganz so in ihrer innerweltlichen Vorstellung gefangen. Willst du denn jetzt sozusagen in die griechische Diaspora gehen? Es ist so, dass alles, was Ausland war für die Juden, im Wesentlichen von der griechischen Kultur beeinflusst gewesen ist. Das ging noch zurück auf Alexander den Großen aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. So, und deswegen haben sie gesagt, willst du jetzt quasi ins griechischsprachige Ausland gehen? Dort, wo viele Juden in der Diaspora sind, dort, wo griechisch sprechende Leute leben, willst du da vielleicht missionieren, dass wir dich deswegen nicht sehen? So verstehen die das. Und Jesus greift es nochmal auf und sagt dann Folgendes. Er lässt es, und jetzt kommt eine ganz entscheidende Stelle. Er macht einerseits deutlich, Leute, ich werde weg sein und es wird ein zu spät geben für den, der mich dann noch haben will. Und andererseits stößt Jesus seinen jüdischen Volksgenossen nicht völlig weg, sondern er ruft ihnen in dieser Situation nochmals eine dringende Aufforderung und Einladung zu. Also Sie müssen sehen, was bisher passiert ist. Dieser klare Anspruch, den Jesus betont hat, und diese sehr unterschiedlichen Reaktionen, diese teilweise massive Ablehnung. Und vor diesem Hintergrund kommt jetzt drittens die Aufforderung Jesu. Das sind ganz berühmte Verse aus dem Neuen Testament. Da steht, aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief. Das ist schon mal wichtig. Hier steht nicht einfach nur, und Jesus sprach, sondern da steht, Jesus rief. Also er hat es laut, er hat es einladend gerufen. Da hätte keiner gesagt, ich kann es nicht hören, bitte etwas lauter. Und was hat er gerufen? Er hat gerufen, wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Das ist die Einladung. Das ist die Aufforderung Jesu. Wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Komm, sagt Jesus. Und dieser Ruf Jesu, der zieht sich durch das Evangelium hindurch. Wir haben heute Vormittag gehört, was es heißt, zu Jesus kommen. Matthäus 11, 28, der sogenannte Heilandsruf. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch retten. Und Jesus sagt, kommt her, ihr kriegt bei mir das Lebenswasser, das ihr braucht. Wen da dürste. Und wissen Sie, wenn wir das richtig verstehen wollen, müssen wir uns noch ein bisschen in das Laubhüttenfest hineindenken. Das ist kein Zufall, dass Jesus ausgerechnet dieses Bild vom Wasser präsentiert. Warum? Sie müssen Folgendes wissen. Während des Laubhüttenfestes gab es jeden Tag eine Wasserprozession in der Regel. Was passierte da? Da wurde ein goldenes Gefäß mit Wasser aus dem Teich Siloah gefüllt. Und dann trug man das, der hohe Priester vorneweg, trug man dieses Wasser in einer Prozession in den Tempel. Und wenn das Wasser dort ankam im Tempel, dann erklangen die Posaunen. Es war so eine bewegende Situation. Und die Menge, die sang in der Regel Jesaja 12, Vers 3, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Jesaja 12, Vers 3 wurde da gesungen bei dieser Wasserzeremonie. Und dann sind die Priester in den Tempel gegangen und sie sind mit dem Wasser um den Altar herumgezogen. An den ersten 6 Tagen einmal mit dem Wasser um den Altar herum und am letzten Tag des Festes 7-mal. Und das war ein Gesang, es war Trompetenmusik drumherum, es war ein großes Ereignis. Und dann ist das Wasser in Schalen geflossen, zuerst auf den Altar und dann hatte der Altar Öffnungen und da floss es dann runter vom Altar ins Kidrontal. Und genauso wie das Wasser nahm man auch eine Schale mit Wein und die floss ebenfalls den Altar herunter und vermengte sich mit dem Wasser. Und dieses Wasser sollte symbolisieren, Gott schenkt Leben. Und Sie müssen sich das so vorstellen, ich habe versucht, Ihnen das mit einer kleinen Folie deutlich zu machen. An diesem Tag kann man das einigermaßen erkennen. Also, wenn Sie gutwillig sind, ja. Also, jetzt liegt der schwarze Peter bei Ihnen, ja. Hier ist das Allerheiligste und das Heiligste. Hier ist der Hof der Priester mit dem Altar. Da hinein ging man. Hier war der Frauenvorhof. Hier dieses schmale Teil ist der Vorhof der jüdischen Männer. Und nur während dieses Laubhüttenfestes war dieser Hof zum Altar, dieser Vorhof der Priester praktisch auch für die Männer zugänglich. Ja, die durften also nicht nur im Frauenvorhof sein, die durften nicht nur im normalen Vorhof der sonstigen jüdischen Männer sein, sondern sie durften in diesen inneren Hof der Priester, in dem der Opferaltar stand, rein. Sie durften nicht ins Heiligste und nicht ins Allerheiligste, aber in diesen Hof durften sie rein. Und zwischen diesem Frauenhof und dem Männervorhof waren 15 Stufen. Und auf diesen 15 Stufen hat man auf jeder Stufe einen Psalm gesungen. Daher kommt der Name Stufenpsalm, nämlich Psalm 120 bis 234 sind die Stufenpsalmen. Und da hat man sozusagen auf der untersten Stufe Psalm 120 gesungen, auf der nächsten Psalm 121. Dieses Ritual ist da praktiziert worden. Jetzt überlegen Sie sich, was da für eine Stimmung entstand. Wie da deutlich werden sollte, Gott schenkt Leben, er bringt das Wasser des Lebens. Und dieses Wasser sollte dokumentieren, dass Gott ihnen fruchtbare Ernten schicken wird. Das war ja auch eine Art Erntedankfest, dieses Laubfest. Gott wird Regen schicken. Aber es sollte noch viel mehr deutlich machen. Gott wird auch euren Lebensdurst stillen. Gott wird zu euch als seinem Volk stehen. Und es war der Ausblick auf die Heilszeit, wenn Gott den Heiligen Geist in Fülle auf das ganze Volk ausschütten würde. All das war zusammengeballt in diesem Ritual des Laubhüttenfestes. Und es war verbunden mit dem Symbol des Wassers. Und jetzt machen Sie sich das mal klar. Und dann stellt Jesus sich dahin. Die haben vielleicht gerade wieder dieses Ritual miterlebt. Und Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus steht dort irgendwo im Tempelbereich und er macht deutlich, Leute, es gibt eine Quelle, es gibt eine Anlaufstelle, wo ihr wirklich das Wasser bekommt, das euren Lebensdurst stillen kann. Was eure Sehnsucht, was eure ganze Not, deren eigentliche Ursachen ihr gar nicht so recht kennt, wie Dr. Solter heute Vormittag sagte. Wir wollen das von uns aus eigentlich gar nicht, was Jesus uns bieten kann, aber er schenkt uns so viel mehr, als wir überhaupt ahnen, dass wir brauchen. Und Jesus stellt sich dahin und sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Unerhört. Unerhört nochmal diese Aufforderung Jesu, die seinen Anspruch so stark unterstreicht. Gerade im Horizont dieses Laubhüttenfestes. Und es ist so wichtig, auch für unsere Evangelisation, ich nehme dieses Stichwort von heute Morgen gern nochmal auf, dass wir das auch sagen, denen wir das Evangelium ausrichten, komm! Jesus ruft dich, komm! Er fordert dich auf, komm! Er ist das Wasser des Lebens. Komm zu ihm. Wir haben dann auch noch vieles andere im evangelistischen Zusammenhang zu sagen, aber wir haben auch dieses zu sagen, komm hin zu ihm. Jesus lädt persönlich ein. Das macht er hier deutlich. Er bezeichnet sich selbst als die Quelle des Lebens und dann fährt er fort und sagt so, und wer seinen Durst bei mir jetzt gestillt hat, in dessen Leben wird eine nachhaltige Veränderung passieren. Er sagt nämlich, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, wer von mir getrunken hat, der wird selbst zu einer abgeleiteten Quelle werden gewissermaßen. Der wird von mir, und es wird dann noch erklärt, was Jesus damit meinte, das sagt er nämlich von dem Heiligen Geist, den wir empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also Jesus sagt, wer von meinem Wasser trinkt, der wird selber von mir mit dem Heiligen Geist beschenkt. Und er wird dann seinerseits mein Wasser, mein Evangelium, meine Wahrheit, meine Vergebung, meine Versöhnung weitertragen können. Das ist die Aufgabe der Christen. Und in dem Sinne hat Paulus dann in 2. Korinther 2,16 gesagt, wir sind ein Geruch des Lebens zum Leben. Wir sind ein Geruch des Lebens zum Leben. Das heißt, wir haben selber von Christus das Leben geschenkt bekommen. Und dieses Leben tragen wir jetzt weiter. Nicht, weil wir an uns irgendetwas hätten, was uns so besonders macht. Nicht, weil wir so, die Theologen sagen, so einen neuen Habitus hätten. Nicht, weil wir, dadurch, dass wir Christen werden, irgendeine geheime Kraftquelle bei uns eingebaut haben, die jetzt immer sprudelt. Nein, wir hängen an Christus. Wir sind abhängig von seiner Vergebung, von seiner Kraft. Wir brauchen täglich die Bindung an ihn. Aber dann kann er uns gebrauchen als seine Werkzeuge, als seine Boten, um dieses Lebenswasser, das er uns schenkt und diesen Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, dadurch, dass wir zum Glauben an Christus kamen, um dadurch auch andere mit seinem sprudelnden Leben in Verbindung zu bringen. Das ist die Aufgabe der Christen. Und das kündigt Jesus hier an. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann gibt es wieder eine spontane Reaktion, die ich jetzt schnell zusammenfasse. Und dann haben Sie die erste Hälfte heute Nachmittag schon geschafft. Es gibt geteilte Reaktionen, die geschildert werden in den Versen 40 bis 52. Das ist zunächst Zustimmung. Ja, einige scheinen was begriffen zu haben. Und man merkt, jawohl, Zustimmung für Jesus. Und dann ab Mitte Vers 41 auch eine Menge Ablehnung. Wobei man da sagen muss, dass die Kritiker sich wirklich wieder als sehr uninformiert erweisen. Da sagen sie nämlich, er ist der Christus. Wieder andere sprachen, soll der Christus aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift aus dem Geschlecht Davids, aus dem Ort Bethlehem? Wo David war, soll der Christus kommen? Jesus war aus Bethlehem gekommen. Wer sich ein bisschen informiert hatte, hätte das eigentlich wissen können. Und so entstand seinetwegen Zwietracht im Volk. Es wollten aber, da haben sie es schon wieder, 44, einige ihn ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn. Es ist immer noch so dieser unsichtbare Schutz, dass der Vater im Himmel noch einen Zugriff nicht zulässt, noch eine Gefangennahme Jesu nicht zulässt. Und dann kommen die Knechte. Die Knechte, das war eigentlich die Tempelpolizei. Das waren Leviten, die im Auftrag des Tempels unterwegs waren. Und die hatten ja in Vers 32 Jesus eigentlich schon festnehmen sollen. Diese Knechte, die waren von den Sadduzäern geschickt worden, um Jesus festzunehmen. Und sie hatten es nicht gewagt. Sie waren dahin gegangen, können Sie in den Versen ab 32 nochmal nachlesen, und hatten Jesus aber nicht ergriffen. Und die melden sich jetzt plötzlich zu Wort in dieser Diskussion, Vers 45. Und sie kamen zu den hohen Priestern und Pharisäern und die fragten sie, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Ihr hättet ihn eigentlich schon längst in Handschellen hier vorführen müssen. Ja, ihr hattet doch den Auftrag. Was habt ihr ihn laufen lassen? Wir hätten uns jetzt dieses ganze Dilemma erspart mit dem Wasser da im Tempel, wenn ihr ihn schon geschnappt hättet. Ja, was sagen Sie? Sie sagen, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Merken Sie, diese Leviten, diese Tempelpolizei, die konnten Jesus nicht verhaften. Die sind bewegt von dem, was er gesagt hat. Die sagt, sowas haben wir noch nicht erlebt. Wir haben es nicht über uns gebracht, Hand an ihn zu legen. Und sie kriegen sofort einen an den Latz geknallt, darf ich mal sagen, von den Pharisäern. Die sagen, habt ihr euch auch schon verführen lassen? Ja, das ist so unterschwellig nach dem Motto, ihr seid dem Scharlatan auch schon auf den Leib gegangen. Und dann diese seltsame Frage, glaubt denn einer von den Oberen oder Pharisäern an ihn? Nur das Volk tut's, das nichts vom Gesetz weiß. Verflucht ist es. Also die tun jetzt so, als ob das eine Bildungsfrage sei, dass der einfache Pöbel hat sowieso keine Ahnung. Der lässt sich von Jesus verführen und die gebildete theologische Oberschicht ist dagegen schon immun. Tja, was passiert dann? Da bricht einer aus. Und das ist ein ganz bewegender Moment, mit dem wir jetzt vor der Pause hier schließen. Einer bricht aus dieser Einheitsfront der giftigen Pharisäer und Hohepriester. Es waren größtenteils Sadduzäer, die Hohepriester. Und das ist Nikodemus. Wir haben in Johannes 3 schon von diesem hochinteressanten Intellektuellen gelesen, der in der Nacht zu Jesus gekommen war. Und hier steht jetzt in Vers 40, spricht zu ihnen, also zu seinen Kollegen, Nikodemus, der vormals zu ihm gekommen war und der einer von ihnen war, also der zu dieser theologischen Elite gehörte. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Nur ein kleiner Satz. Nur ein kleiner Satz. Leute, seid nicht so voreilig. Wir haben das ganze Verfahren noch nicht durchgeführt. Nur ein kleiner Satz, aber ein unerhört mutiger Satz in dieser Situation. Ein totaler Verstoß gegen die Political Correctness unter den theologischen Führern. Und was antworten sie? Und da sehen sie wieder die ganze Häme, die dort waltet. Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du auch ein Galiläer? Ja, also das ist nun ausgesprochen sachlich, wirklich. Ja, also so nach dem Motto, hast du irgendwelche anderen Interessen, warum du nun plötzlich dich auf seine Seite schlägst? Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. So, und genau, und die Frage, ob das wirklich stimmt. Es fällt in dem Augenblick den theologischen Profis wirklich kein besseres Argument ein, als dass sie im Grunde genommen versuchen, ihn an den Rand zu stellen. Sie erweisen sich letztlich als genauso unwissend wie der Pöbel. Nikodemus aber verteidigt nicht nur die Tempeldiener, sondern er verteidigt auch Jesus. Sie hätten ja wissen müssen, dass Jesus nicht eigentlich aus Galiläa kam. Aber hier tun sie so, als wüssten sie es nicht, nur um ein billiges Argument gegen Nikodemus zu haben. Und warum dieser kleine Vers hier so wichtig ist, ist, dass nach meiner Überzeugung Johannes an dieser Stelle zeigen will, das Nachtgespräch war nicht folgenlos. Nikodemus bekennt sich noch nicht offen zu Jesus als dem Messias. Aber diese Miniatur, dieser kleine eingefügte Vers macht deutlich, dass dieser Mann einen unerhörten Mut hat in dieser Situation, wo sich alles zuspitzt um Jesus herum, wo der Widerstand immer gemeiner wird, zu sagen, Leute, zu seinen eigenen Kollegen, und das ist unter Theologen oft das Schwierigste, zu seinen eigenen Kollegen zu sagen, Leute, macht keinen Fehler. Und so sehen wir hier, wie sich an Jesus die Geister scheiden. Und die Scheidungslinie verläuft nicht etwa zwischen dem Volk und der religiösen Führung, sondern sie verläuft, das sehen wir an Nikodemus, das sehen wir aber auch an den Leviten, die diese Tempelpolizei, Luther übersetzt das mit Knechte, die diese Tempelpolizei darstellen, es verläuft im Grunde genommen durch alle Gruppierungen hindurch. Quer durch alle Gruppierungen durch. Die Scheidung an der Frage, bist du für Jesus oder bist du gegen ihn? Und wir werden sehen, wie sich dieser Konflikt im nächsten Kapitel noch weiter zuspitzt und dann fast eskaliert.